Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. An vielen Orten wurde im November daran erinnert und der 17 Millionen Toten gedacht. Dieser Krieg gilt als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts und soll sich bitte nicht wiederholen. Leider ist dieser Appell heute wieder nötig geworden, weil die Welt immer verrückter wird. Manche bezeichnen sogar den Zweiten Weltkrieg mit seinen 80 Millionen Toten und den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte. Immer mehr Menschen kommen an die Macht, die nur an sich und ihr Land denken. Sie rufen America first oder lassen sich als Allherrscher wie Stalin feiern. Sie geben ganz offen zu, ich bestimme die Politik. Diese Männer glauben, dass sie in Ländern mit gelenkter Demokratie leben. Dabei hat das Volk bei ihnen schon lange nichts mehr zu sagen. Der türkische Präsident Erdogan gibt ganz offen zu, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Immer mehr Tabus werden gebrochen. Politiker vergreifen sich in der Wortwahl und das Macho-Gehabe von Leuten wie Trump oder Putin oder anderen führt zu Streit und Krieg. Dieses Jahr im November werden wir feiern, dass der Fall der Mauer vor 30 Jahren möglich wurde. Es war ein Sieg der Friedensbewegung in der damaligen DDR, aber vor allem war es auch ein Wunder Gottes. Leider haben viele Deutsche inzwischen vergessen, wie schrecklich die deutsche Teilung war. Zu einem Großteil meiner Verwandten im Osten habe ich durch die Mauer nie richtig Kontakt bekommen. Um nach Ost-Berlin zu gelangen, mussten wir furchtbare Schikanen ertragen oder stundenlang an der Grenze warten. In andere Städte, noch weiter im Osten, durften wir überhaupt nicht reisen oder wir waren ewig unterwegs. 872 Tote wurden offiziell an der innerdeutschen Grenze gezählt, dabei wurden aber Tausende vergessen, die in den Gefängnissen starben, nur weil sie den Wunsch hatten, mal etwas anderes auf dieser Welt zu sehen. Die Mauer fiel, weil der Staat der DDR am Ende war. Die Wirtschaft lag am Boden, die Politiker waren entlarvt und die Menschen liefen in Scharen davon. Ohne den Mauerfall hätte es ein Desaster im Osten gegeben. Wenn sich heute also manche Leute die alte DDR zurückwünschen, dann verklären sie damit eine Zeit, die als kalter Krieg in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ihr Lieben, vielleicht hat all das, was ich jetzt beschrieben habe und noch mehr dazu geführt, dass dieses Jahr unter ein sehr unbequemes Motto gestellt wurde. Denn die Jahreslosung aus Psalm 34, Vers 15 ermahnt uns, suche Frieden und jage ihm auch noch nach. Nun sagen ja manche, dass die Deutschen ein Volk von Schnäppchenjägern sind. Zumindest ist uns die Schnäppchenjagd vertrauter als die Jagd im Wald. Aber die Frage ist, sind wir auch Friedensjäger? Ein Jäger muss manchmal lange warten, bis er Erfolg hat. Er legt sich deshalb auf die Lauer. Er richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf das Ziel. Jede Ablenkung kann den Erfolg der Mission zerstören. Und nun fordert uns Gott auf, dem Frieden nachzujagen. Wir sollen auf die Gelegenheit warten, Frieden zu fördern. Wir sollen dem Frieden schnell hinterherlaufen und ihn nicht entwischen lassen. Unsere volle Aufmerksamkeit muss ihm gehören. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder. Der Friede wird nicht alleine von sich aus zu uns kommen, denn das Böse ist stark und hinterhältig. Darum lasst uns den Frieden suchen. Den Frieden zum Beispiel mit unserem Ehepartner oder den Frieden mit unseren Nachbarn oder den Frieden in der Gemeinde. Sucht die Gelegenheit vielleicht auch im Straßenverkehr. Sucht die Gelegenheit nach Frieden auf der Arbeit. Jagt dem Frieden sogar in politischen Auseinandersetzungen nach. Wirf dich da hinein, denn du bist ein Kind Gottes und hast Frieden zu bringen. Man wird dir vorwerfen, du seist weltfremd. Denn denk an Jesus, der sagte, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben und Angst haben, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Darum suche den Frieden und jage ihm nach weltweit. Jesus identifiziert im Johannesevangelium den großen Feind des Friedens. Es ist die Angst. Sie lässt uns misstrauisch werden. Sie verbreitet Unruhe statt Frieden. Nehmen wir nur den nächsten Zahnarztbesuch. Da hat der innere Frieden bei mir eindeutig Pause. Ganz zu schweigen von der Angst vor dem Leben und der Angst vor dem Alt- und Krankwerden. Immer wenn wir von solcher Angst gepackt werden, wird uns das Leben schwer. Und nicht nur unseres, wir machen auch mit unserer Angst anderen das Leben schwer. So viel Streit und Krieg sind ja im Grunde angstgesteuert, zum Beispiel auch durch die Angst, zu kurz zu kommen. Darum singt David im Psalm 34, lass ab vom Bösen und suche Frieden, such ihn. David verfasste den Psalm, als er von seinem Sohn Abimelech im Streit aus dem Haus gejagt wurde. David tröstet sich mit diesem Lied. So trägt der Psalm in meiner Bibel die Überschrift »Von Ängsten befreit«. Was sich seit Jahren im Nahen Osten ereignet und auch an vielen anderen Stellen dieser Welt, wird in den Medien oft als Spirale der Gewalt bezeichnet. Das Böse bringt immer wieder noch mehr Böses hervor und reißt andere mit in den Abgrund. Es ist im Grunde eine Spirale des Unfriedens. Ich will euch ein Beispiel dazu erzählen. Im Ersten Weltkrieg wollten eigentlich nur Bosnier und Serben aus dem österreichisch-ungarischen Reich aussteigen. Darum ermordete ein Bosnier den österreichischen Nachfolger, Thronnachfolger Franz Ferdinand in Sarajevo. Die Österreicher erklärten verständlicherweise daraufhin den Serben den Krieg. Russland, das mit den Serben verbündet war, erklärte daraufhin Österreich den Krieg. Deutschland, das mit Österreich verbunden war, musste Russland den Krieg dann erklären. Und Frankreich, das mit Russland verbündet war, erklärte Deutschland den Krieg. Und weil die Deutschen auf dem Weg nach Frankreich durch Belgien marschierten, erklärte auch noch England Deutschland den Krieg, denn die waren mit den Belgiern verbündet. Was sich hier aus der Distanz vielleicht ein bisschen lustig anhört, das passiert leider immer wieder auf dieser Welt. Politiker schaukeln sich im Streit auseinander. Volksgruppen, die einmal friedlich zusammenlebten, gehen plötzlich aufeinander los. Hutus bringen Tutsis um, Türken töten Kurden. Geradezu fantastisch mutet dagegen die Friedensvision der Bibel an. Sie redet von einer Spirale hin zum Frieden. Der Prophet Jesaja sagt, vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Jesaja sieht die Völker, wie sie sich gegenseitig zum Frieden ermutigen. Sie lassen sich mitreißen, nach dem Willen Gottes zu fragen. Sie jagen danach, im Frieden zu leben. Wunderbar, was Jesaja uns hier für die Zukunft verheißt. Und mich tröstet es sehr, dass Gott mit seiner Welt zum Ziel kommen wird. Am Ende wird er unser vollkommener Friede sein. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Es wird kein Tod, kein Leid und keinen Schmerz mehr geben. Viele verbinden diesen Text mit dem tausendjährigen Friedensreich, von dem in Offenbarung 20 die Rede ist. Der Satan wird dort für 1000 Jahre machtlos sein. Und ich finde es gut, wenn wir in Zeiten von Terror und Fanatismus auch ein bisschen träumen können. Wir träumen von einer Welt, in der es kein Leid, keine Gewalt und kein Kriegsgeschrei mehr gibt. Schon damals, zur Zeit des Jesaja, haben die Israeliten diesen Traum von einem Friedensreich gehabt. Sie träumten von Frieden, vom Leben ohne Kampf, in äußerer Ruhe alt werden, sein Land bebauen, pflügen und ernten, säen und schneiden. Pflugschar und Sichel, aber keine Waffen mehr. Dafür wollten sie leben und arbeiten. Das ist der Traum der Menschheit. Am deutlichsten zeigt das die Plastik, die vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York steht. Sie ist ein Geschenk der Sowjetunion an die Völkergemeinschaft. Ein Mann biegt mit aller Kraft ein riesiges Schwert zu einem Pflug. Und darunter stehen die Worte des Jesaja: Sie werden Schwerter zu Pflugscharen machen. Schwerter zu Pflugscharen, das war auch vor 35 Jahren die Parole der Friedensbewegung in der DDR. Merkt ihr, dieser Traum zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Aber er ist bisher leider nur ein Traum geblieben. Dieser Traum hat keinen einzigen Krieg verhindert. Die Menschen haben einfach nicht die Kraft, ihre Waffen wegzuwerfen und Frieden zu schaffen. Das weiß auch die Bibel ganz genau. Und sie sagt es klar: Frieden wird nur mit Gott möglich sein. Frieden wird erst möglich sein, wenn die Völker sich zu ihrem Gott aufmachen, sich ihm unterwerfen und seine Anweisungen befolgen. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, um diesen Frieden zu bringen. Jesaja kündigte ihn an: Uns ist sein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt der Fürst des Friedens. Dabei ging es Jesus zunächst darum, den Frieden zwischen Gott und uns Menschen wiederherzustellen. Dafür ist er am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Alles, was zwischen Gott und uns einmal stand, hat Jesus aus dem Weg geräumt. Er hat das Lösegeld bezahlt, das uns für ein Leben in Freiheit fehlte. Jesus ist unser Frieden. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, werden wir ein Teil des himmlischen Friedensreiches. Wir dürfen den Frieden dann in die Welt hineintragen. Der Frieden liegt also gar nicht in so weiter Ferne und ist unerreichbar. Der Frieden liegt in dir und in mir. Es stimmt, dass du und ich keinen einzigen Panzer auf dieser Welt abschaffen können. Den Krieg in Syrien kannst du nicht beenden. Aber den Krieg zwischen dir und deinem Kollegen, den kannst du abschaffen. Die ungerechten Worte kannst du in Worte der Liebe umschmieden. Abrüstung und Frieden beginnen also in deinem Leben. Dazu gehört auch die Liebe zu den Menschen, die in ihrer politischen Gesinnung und auch sonst unsere Gegner sind. Karl Barth äußerte sich in den frühen 50er Jahren zum Antikommunismus und schrieb: Anti heißt gegen. Gott ist aber nicht gegen, sondern für die Menschen. Kommunisten sind auch Menschen, also ist Gott auch für die Kommunisten. Wie kann ein Christ dann noch gegen sie sein? Für die Kommunisten sein heißt nicht, für den Kommunismus zu sein. Die Liebe verschließt die Augen nicht vor der Wahrheit. Man kann aber über das, was gegen den Kommunismus zu sagen ist, nur reden, wenn man für die Kommunisten ist. Ist uns das bewusst, wenn wir über Taliban, Islamisten, Araber und Migranten im Allgemeinen reden? Die Liebe versucht, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Und durch die Liebe bekommen wir ein ehrliches Interesse auch an Menschen, die unsere Feinde sind. Ist uns bewusst, dass Gott ein Interesse hat an den 1,8 Milliarden Muslimen auf dieser Welt? Glauben wir, dass all diese Menschen verloren gehen, wenn sie nicht zu Jesus finden? Wo wir die Liebe zu unseren Feinden wieder in unseren Herzen verankern, da kann die Vision des Jesaja tatsächlich Wirklichkeit werden. Menschen finden Frieden, Völker beenden ihren Krieg. Und es beginnt oft damit, dass wir für unsere Feinde beten. Das scheint dir vielleicht ziemlich wenig zu sein, aber es bewirkt doch Wunder. Martin Luther schreibt: Gottes Wort und der Christengebet erhalten die Welt. Und im großen Katechismus stellt Luther im Vorwort zum Vaterunser die sehr realistische Frage: Was meinst du? Warum sind bisher in der Öffentlichkeit so große Dinge geschehen? Warum sind die Pläne der Gegner zu Schanden geworden? Warum ist es bisher nicht zum Krieg gekommen in unserem Land? Antwort: Es sind einige fromme Leute da, die haben beständig gebetet. Und ihr Gebet hat uns wie eine eiserne Mauer geschützt. Die Welt braucht unser Gebet für den Frieden. Darum lasst uns nachher beten, dass die Welt nicht im Hass versinkt, sondern zur Versöhnung zurückfindet. Und lasst uns beten, dass der Tag bald kommt, an dem die Völker zu Gott finden, der allein unser Friede ist. Das wird dann nämlich auch uns Heil und Glück wiederbringen. Darum suche den Frieden und jage ihm nach, für mich und für dich. Wie begrüßt du eigentlich Menschen im Alltag? Einfach mit Hallo oder mit einem guten Tag? In Israel grüßt und verabschiedet man sich mit Shalom, Friede. Allerdings ist Shalom viel mehr als eine Begrüßungsformel. Dieser Friedensgruß geht weitaus tiefer als ein freundliches Hallo. Ursprünglich bedeutet Shalom, etwas zu vollenden oder auch etwas heil zu machen. Es beschreibt ein umfassendes Wohlergehen in allen unseren Lebensbereichen. Wohlergehen psychisch, sozial, geistlich und körperlich. Es ist sozusagen ein optimaler Zustand des Friedens mit mir selbst und anderen. Darum fragt man in Israel, wenn man wissen will, wie es jemandem geht, Ma Shlomcha. Wie ist dein Shalom? Wie ist dein Wohlbefinden? In diesem Wort schwingen Gesundheit und Sicherheit mit, Frieden und Unversehrtheit und Ruhe. Das wünschen wir uns doch für unser Leben und wir wünschen es auch allen anderen. In 2. Könige 4 wird berichtet, wie der einzige Sohn eines alten Ehepaares stirbt. Es ist mit dem Propheten Elisa gut befreundet. Die Mutter entdeckt das tote Kind zuerst und will sofort zu Elisa aufbrechen. Bei ihren Vorbereitungen für die Reise wird sie gefragt, was sie denn noch bei dem Propheten wolle, der Sohn ist doch tot. Und in diesem Augenblick, wo doch all ihr Leid endlich aus ihr heraussprudeln könnte, da antwortet sie, Shalom, ich will Frieden, es soll alles wieder in Ordnung kommen. Diese Verbindung von Frieden und Ordnung findet sich auch im Neuen Testament. In 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn Jesus dir Frieden schenkt, dann kommt dein Leben in Ordnung. Das heißt nicht, dass es dann immer ruhig und ohne Schwierigkeiten ablaufen wird. Nein, dieses in Ordnung sein führt auch zu einem Leben mit Gegensätzen. Mit Liebe und Streit, mit Hunger und Erfüllung, mit Armut und Reichtum. Aber es wird wieder ein Leben sein, das wirklich den Namen Leben verdient. Merkt ihr, der Gegensatz von Frieden ist nicht in erster Linie Krieg, sondern vor allem die Bitterkeit über das Leben. Unfrieden herrscht da, wenn uns das Leben leid wird. Gott wendet sich mit seinem Frieden daher auch an deine persönliche Not. Er ist an deinem Wohlergehen interessiert. Dein Leben soll wieder heil werden. Die Evangelien sind voll davon, wie Jesus sich um das Wohlergehen jedes Einzelnen kümmert. Ihm tut es leid, wenn Menschen leiden. Er will ihr Glück und nicht ihr Unglück. Jesus schafft Heilung, wo immer er als König des Heils hinkommt. Er bringt Versöhnung, wo immer er als Fürst des Friedens da ist. Er schenkt dir das Leben in Fülle. So wie es im Psalm 119, Vers 65 heißt, die dein Gesetz lieben, haben Shalom, haben Wohlergehen in Fülle. Und darum werden wir auch nachher singen, mir ist wohl in dem Herrn, weil ich Frieden mit Gott habe. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken, denn ich bin der gute Hirte, auch für dich. Mit dieser Erfahrung hat Jesus schließlich seine Jünger zu allen Menschen ausgesandt. Er sagte zu ihnen und damit auch zu uns, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Wenn du den Frieden für dich gefunden hast, dann darfst du ihn auch zu anderen bringen. Du kannst so in deiner Umgebung Orte voller Frieden und Geborgenheit schaffen. Und ich wünsche mir das sehr, dass auch unsere Gemeinde ein Ort dieses Friedens ist. Jesus, der Fürst des Friedens, wohnt mitten unter uns und sein Heil ist hier spürbar. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch »Gemeinsames Leben«, damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft, als Bringer des Friedens. Ganz gleich, ob du Mutter oder Vater, Reinigungskraft oder Arzt, Lehrer, Handwerker, Firmeninhaber oder Politiker bist, jeder von uns hat seinen Einflussbereich wo wir im Vertrauen auf Gott unseren Shalom ausbreiten können. Und damit sind wir beim dritten und letzten Bereich. Wir sollen den Frieden suchen mit anderen. Jesus wusste natürlich, wann für ihn die Zeit gekommen war, am Kreuz zu sterben und zum Vater zurückzukehren. Und er wusste auch, dass seine Jünger mit dieser Situation überfordert sein würden. Sie würden ihn verleugnen und verraten und bei der ersten Gelegenheit fliehen. Darum möchte Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Tod noch einmal zeigen, wie sehr er sie liebt. Nur Stunden vor seiner Hinrichtung will er letzte Zweifel ausräumen. Jesus schnappt sich ein Handtuch, er füllt Wasser in eine Schüssel, er kniet sich vor seinen Jüngern nieder und dann wäscht er einen Fuß nach dem anderen ab. Eigentlich war das die Aufgabe des geringsten Dieners im Haus. Aber hier kniet der eine, vor dem eines Tages mal alle Menschen ihre Knie beugen werden, der kniet vor seinen Jüngern nieder. Er bietet ihnen Barmherzigkeit und Frieden an, noch bevor sie ihn darum bitten. Welch packender Augenblick, als Jesus schweigend die Füße seines Verräters Judas wäscht. Welch großartige Szene, als Petrus übermütig darum bittet, ein Ganzbad nehmen zu dürfen, als wüsste er, dass auch er versagen wird. Ich finde das beeindruckend. Jesus vergab seinen Jüngern ihre Sünde, bevor sie sie begangen hatten. Er bot ihnen Frieden und Heil an, noch bevor sie darum baten. Vielleicht wirfst du jetzt ein, das könnte ich nie. Die Verletzung sitzt zu tief. Es sind so viele Wunden da, ich zucke schon zusammen, wenn ich nur an diesen bestimmten Menschen denke. Vielleicht aber ist genau das dein Problem. Du hast den falschen Blickwinkel. Sieh dir doch einfach mal Jesus an, wenn das nächste Mal Panik und Wut in dir hochkommt. Versuch deinen Blick weg von dem zu lenken, der dich verletzt hat, und sieh auf den, der dich erlöst hat. Jesus sagt, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Weil Jesus bedingungslos Gnade schenkt, sollen auch wir bedingungslos Gnade verschenken. Die Barmherzigkeit Jesu kam unseren Fehlern zuvor, genauso soll unsere Barmherzigkeit den Fehlern anderen zuvorkommen. Die Menschen in unserer Umgebung sollen keinen Grund haben, an unserer Liebe und an unserem Willen zum Frieden zu zweifeln. Vielleicht sind dir ja inzwischen bei diesen Worten einige Menschen vor Augen gekommen, denen du lange nicht so liebevoll begegnet bist, wie Jesus das getan hat. Vielleicht denkst du auch, ich habe mir gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich bin vielmehr derjenige, der betrogen und belogen wurde. Da sollen sich die anderen erstmal ändern. Vielleicht trägst du wirklich keine Schuld. Aber mach dir bewusst, dass Jesus auch unschuldig war. Von all den Männern in diesem Raum damals war nur einer es wert, dass seine Füße gewaschen wurden. Und dieser eine war es, der die Füße aller anderen wusch. Der einzige, der es wert war, bedient zu werden, bediente die anderen. Die Genialität dieses Beispiels von Jesus liegt darin, dass die Verantwortung zum Brückenbauen dem Stärkeren übertragen wird und nicht dem Schwächeren auferlegt wird. Der Unschuldige ist es, der den ersten Schritt zur Versöhnung tun soll. Und weißt du, was dann passiert? Wenn derjenige, der im Recht ist, freiwillig die Füße desjenigen wäscht, der im Unrecht ist, dann sinken beide auf die Knie und kommen sich nah. Leider geht es uns meistens nur darum, Recht zu haben, als Liebe zu üben. Darum müssen wir es lernen, was es heißt, einander die Füße zu waschen und den Frieden wieder zu suchen. Unsere Beziehungen gedeihen wenig, wenn die Schuldigen bestraft werden. Wir wachsen nur, wenn die Unschuldigen barmherzig sind. Ich las vor kurzem die Geschichte eines Ehepaares, die mich sehr bewegt hat. Durch verschiedene Umstände hatte die Frau erfahren, dass ihr Mann vor über 10 Jahren eine Affäre hatte. Er hatte fälschlicherweise gedacht, es sei besser, ihr nichts davon zu erzählen, aber sie fand es heraus. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war sie tief verletzt. Ein Eheberater empfahl den beiden, alles stehen und liegen zu lassen und für ein paar Tage zu verreisen. Und das Ehepaar tat es. Eine Entscheidung musste fallen. Würden sie fliehen, kämpfen oder vergeben? Zunächst setzten sie sich zusammen und beteten zusammen. Sie sprachen viel miteinander, sie gingen spazieren, sie dachten nach. Die Frau war natürlich im Recht, sie hätte gehen können. Andere Frauen haben das schon aus weniger schwerwiegenden Gründen getan. Oder sie hätte bleiben können und ihm das Leben zur Hölle machen können. Doch sie entschied sich, anders zu reagieren. Am 10. Abend ihrer Reise fand der Ehemann eine Karte auf seinem Kissen. Auf der Karte stand: Ich tue lieber nichts mit dir als etwas ohne dich. Aber unter den Spruch hatte sie die Worte geschrieben: Ich vergebe dir, ich liebe dich. Ist diese Karte nicht so etwas Ähnliches wie die Waschschüssel damals bei Jesus? Und der Stift in der Hand, steht der nicht für den Krug mit Wasser? Aus ihm floss so viel Barmherzigkeit. Viele unserer Konflikte können mit solchen Schüsseln voll Frieden gelöst werden. Und darum möchte ich dich ermutigen, den ersten Schritt zu gehen. Wo gibt es Beziehungen in deinem Umfeld, die nach Frieden dürsten? Wer könnte auf ein Wort der Vergebung von dir warten? Kennst du vielleicht Menschen, denen ein liebevolles Wort von dir unendlich viel bedeuten würde? Sitzen Menschen an deinem Tisch, denen du mal wieder bekräftigen müsstest, dass du es gut mit ihnen meinst? Zeig ihnen, dass du ihnen nichts nachträgst. Jesus jedenfalls sorgte dafür, dass seine Jünger keinen Grund hatten, seine Liebe in Zweifel zu ziehen. Warum versuchst du nicht mal das Gleiche? Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Paulus sagt: Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Zum Schluss will ich dir ein paar konkrete Schritte nennen, wie der Frieden bei dir wieder lebendig wird. Erstens, bring Jesus deine Wunden und Verletzungen. Sag ihm alles, was dich stört und ärgert. Er versteht dich. Er will dir seinen Shalom schenken. Zweitens, bekenn Jesus, wo du bislang immer falsch auf Verletzungen reagiert hast. Lass ihn deine Unversöhnlichkeit heilen. Such den Frieden bei ihm. Drittens, bitte um Vergebung deiner Schuld. Gott sind die Hände gebunden, wenn du nicht bereit bist, dir und anderen zu vergeben. Viertens, danke Jesus, dass er dir jede Schuld vergeben hat. Sein Blut reinigt dich wirklich von aller Ungerechtigkeit. Es gibt nichts, was ihn erschreckt und davon abhält, als deine Unversöhnlichkeit. Fünftens, vergib dir selbst. Jesus schätzt es, wenn du dir deine Schuld eingestehst, aber er ist traurig, wenn du dabei stehen bleibst. Er hat am Kreuz doch auch an dich gedacht und er möchte, dass sein Tod auch dir das Heil bringt. Sechstens, vergib im Namen Jesu den Personen, die dich verletzt haben. Nenn Jesus ruhig ganz konkret ihren Namen. Und dann lass einen nach dem anderen los. Überlass es Jesus, was aus ihnen wird. Beende den Krieg. Siebtens, erneuere dein Denken, indem du nun Gottes gute Gedanken über dich und andere in dich aufnimmst. Geh die Bibelstellen über Vergebung und Frieden nochmal durch. Sieh Jesus an, wie er dir die Füße wäscht. Und achtens, glaub an die Macht der Vergebung und handle aus der Vergebung heraus. Segne, liebe und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich garantiere dir, dass das dein Leben verändern wird. Vielleicht passiert es nicht von heute auf morgen, aber du wirst ein freier Mensch werden. Bisher hast du es jedes Mal an die große Glocke gehängt, wenn dich jemand verletzt hat. Du hast an deinem Zorn festgehalten und wütend daran gezogen, sodass die Glocke hin und her schwankte. Der Schmerz wurde lauter und lauter in dir, doch du hast es nicht geschafft, das Seil der Glocke loszulassen. Noch immer schwingt sie da oben in deinem Glockenturm. Aber durch Jesus kannst du nun endlich das Seil loslassen. Wenn du ihm sagst: Ich bin bereit zum Frieden, dann wird genau in dem Moment das Seil aus deiner Hand gleiten. Die Glocke wird vermutlich noch ein bisschen weiter klingen, aber du kannst sicher sein, dass es bald still sein wird. Denn da ist niemand mehr, der an dem Seil zieht. Jesus nicht und du hoffentlich auch nicht. Denn der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als unser Denken begreifen kann, der wird dein Herz und deine Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn, bewahren. Amen.